Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen bei Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten wir uns immer zu zweit über einen Predigttext, der bald gepredigt wird, weil wir uns gerne über Predigttexte unterhalten und weil wir auch hoffen und glauben, dass dabei gute Ideen entstehen können, die für die Predigtvorbereitung helfen. Also bleibt dran, wenn ihr eine Predigt vorbereitet zum 20. Sonntag nach Trinitatis oder einfach so, wenn ihr mal wieder über Scheidung und so nachdenken wolltet und was die Bibel dazu sagt. Wir sind heute Astrid, hallo, und ich rede mit Timo.
Hallo, hallo. Timo.
Und ich bin schon voll mit der Tür ins Haus gefallen. Genau, weil wir haben nämlich einen, finde ich, schon sehr knackigen, spannenden Text heute dabei aus dem Markus-Evangelium im 10. Kapitel, wo es eben um das Scheidungsgebot oder Verbot geht.
Möglicherweise.
Wir versuchen, dem auf die Spur zu gehen in den nächsten Minuten und werden aus der Lutherbibel vorlesen. Und das wird Timo für euch übernehmen. Es gibt drei Verse, die in Klammern sind, die werde ich dann lesen, damit ihr wisst, welche das sind. Und dann könnt ihr euch selber überlegen, ob ihr die mit predigen wollt oder nicht. Genau.
Pharisäer traten zu Jesus und fragten ihn, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden, und versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten? Sie sprachen: Mose hat zugelassen, einen Scheidbrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben, aber vom Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen, als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch werden. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.
Und im Haus fragten ihn die Jünger abermals danach. Und er sprach zu ihnen: Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn die Frau sich scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie die Ehe.
Und sie brachten die Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lass die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Bam.
Genau. Das ist unsere Perikope. Und die erste Befremdung darin lag für uns ja darin, dass es eine Perikope ist, obwohl für mich eigentlich diese Segnung der Kinder in Vers 13 bis 16 immer schon eine eigene Perikope ist und nach Luther-Überschriften das einfach zwei Absätze sind und irgendwie ist es, finde ich, sind es auch echt so zwei unterschiedliche Kontexte. Einmal reden sie, philosophieren darüber oder gehen dem nach, was eigentlich das mit der Scheidung auf sich hat, und dann brachten sie Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Das ist einfach ein ganz anderes Setting und auch eine andere Gattung von Geschichte. Ja.
Beide Geschichten sind es eigentlich wert genug, einen eigenen Sonntag oder eine eigene Predigt oder eine eigene Gedankenführung zu bekommen. Und denn ich bin mir immer noch nach dem Nachdenken unsicher, ob ich sagen würde, man kriegt aber einen gemeinsamen Twist daraus, wenn man das Proprium von dem Sonntag irgendwie auch so ein bisschen stärker mit reindenkt. Weil, also, was... Vielleicht ist dieser erste Teil auch inhaltlich an der einen oder anderen Stelle etwas irritierend oder vor allem, würde ich sagen, sehr emotionalisierend irgendwie auch, weil das so viele Sachen anspricht mit den Schwierigkeiten und Schönheiten des Zusammenbleibens und Auseinandergehens oder auch nicht und der Wirkungsgeschichte, die dieser Text ja irgendwie auch hatte. Und dann aber nochmal wieder mit dem Anhang vielleicht raus zu zoomen und zu sagen, ah, es geht aber halt nicht um Gesetz und Erfüllung und du musst oder so, sondern es geht um das Verhältnis von Gesetzen und Freiheit und dem Modus des Geschenks. Und das finde ich, ist ja im Kontext der Kindersegnung irgendwie ganz klar irgendwie. Wir können es noch irgendwie für so toll und schlau und ehrfürchtig halten oder so. Aber wenn wir nicht diese Demut irgendwie wie die Kinder haben und das Geschenk als solches, als Geschenk irgendwie annehmen, dann sind wir eh schon wieder einen Schritt dabei. Und vielleicht ist es auch quasi von den Leuten, die es jetzt hier zusammengestellt haben, nochmal so als mahnender Einschub. Und vielleicht ist das aber auch der Kontext von diesem ganzen Stelle da bei Markus 10 irgendwie so drumherum, der irgendwie mitgedacht werden kann und soll. Zwischen diesem Hin und Her mit, du triffst Entscheidung und triffst sie auch nicht, sondern dir wird irgendwie auch entschieden. Danach ist ja der Jüngling, der fragt, wie er ins Himmelreich kommt, und er sagt irgendwie, was er irgendwie für tolle Gesetze, und dann Jesus will, aber vielleicht einfach mal alles aufgeben, vielleicht mal alles verkaufen, vielleicht wird's dann. Und noch irritierender ist aber davor diese Stelle, wo, ich habe jetzt hier die Bibel in gerechter Sprache vor mir, in 9,42 da zum Beispiel, die auch nur ein Kind Gottes, das mir vertraut, vom Weg der Gerechtigkeit abbringen, für die wäre es weit besser, wenn ihnen ein riesengroßer Mühlstein um den Hals gehängt und sie in den See geworfen würden. Und so weiter. Da sind so mehrere Beispiele irgendwie davon, wo irgendwie gesagt wird, wie schlimm das eigentlich ist, wenn man irgendwie vom Weg abkommt. Und das ist so ein sehr mit starken Bildern aufgeladener Komplex von Aufbrechen und dem Wollen und dem Können und dem Müssen und dem Verhältnis so dazwischen.
Ja, danke für die Einordnung in den Kontext. Ich finde das wirklich sehr aufschlussreich, weil irgendwie geht's ja darum rum, eben um den Ernst der Nachfolge, jetzt klassisch gesprochen sozusagen, und eben um die Frage, wie kommt man ins Reich Gottes. Und da ist wirklich dieser Abschnitt 13 bis 16, wo es um die Kindersegnung geht, auch so ein Lichtblick und dreht die Logik um, weil es da nicht drum geht, oh, es ist schwieriger für dich ins Reich Gottes zu kommen, als ein Kamel durchs Nadelöhr zu quetschen, sondern eben, du musst einfach das Reich Gottes empfangen wie ein Kind. Es wirkt erstmal total simpel und eben, du musst nichts dafür arbeiten, was man, finde ich, in den anderen Abschnitten drumherum total eigentlich empfindet. Also ich habe sonst den Eindruck, das baut eigentlich einen krassen Druck auf, zu sagen, hey, du musst immer auf dem rechten Weg bleiben und das befolgen und alles verkaufen. Und also das klingt schon nach harter Arbeit. Und dann kommen irgendwie diese Kinder und stehen da mittendrin und empfangen und werden geherzt und that's it. So. Ja. Also Das ist so eine kleine, wie so eine kleine Pause, wie so ein Bottefeld beim Fang den Hut-Spiel, keine Ahnung. Also einfach mal kurz durchatmen.
Wie heißt das Feld bei dir?
Botte, wie heißt das?
Das ist eine sehr spannende, wir hatten das letztens, Klippo, also wie heißt der Safe Place beim Kinderspiel? Das, glaube ich, wäre nochmal eine tolle Grafik wert. Aber ja. Wir driften ab.
Nee, aber Safe Space finde ich auch nochmal eigentlich eine gute Bezeichnung dafür irgendwie. Also eigentlich, ne, die Verse 13 bis 16 sind so eine Art Safe Space. Oder irgendwie, wenn Jesus bei den Kindern ist und sie herzt, das ist irgendwie, da ist das Reich Gottes schon da und vielleicht auch vollkommen da für den Moment. Ich würde diesen Safe Space würde ich mal so noch anheften und behalten.
Vielleicht könnt ihr eine Collage machen aus den vielen Worten für Safe Space im Kinderspiel und darüber in den Text einsteigen. Und vielleicht finde ich dann jetzt beim Nachdenken dann auch immer besser quasi, dass nach diesem Text, der auf dem ersten Lesen ja als so eine moralische Exegese jetzt verstanden werden würde, aber es da drin ja eigentlich total gegen den Text läuft, weil Jesus sich ja gegen die formalistische Betrachtung wendet. Ist es jetzt okay zu scheiden oder nicht? Ist es jetzt verboten oder wie muss jetzt dieser Scheidungsbrief aussehen, unter welchen Bedingungen oder so? Okay. Sondern eher quasi die schöpfungstheologische Wendung macht, wo ich sagen würde, Gott hat sie als männlich und weiblich geschaffen. Zwei Menschen sind füreinander oder auch mehr Menschen sind füreinander und das ist grundsätzlich ein Geschenk und es ist gut, dass man beieinander ist und in diesem Einswerden aus mehreren ist ein ganz großes Geschenk da und das ist eine anthropologische Grundkomponente. Das ist sowas, was Menschen schon immer in sich drin haben als Schöpfungsgeschenk. Mhm. Und das quasi nicht als was Leichtfertiges aufzugeben und auf der anderen Seite aber eben gerade nicht unter der Perspektive des Du musst zu betrachten, sondern du darfst. Und ich würde.
Du darfst in Beziehungen leben, frage ich nochmal nach. Oder also so diese Beziehungsfähigkeit und dann nicht irgendwie Beziehungen leichtfertig aufzugeben. Ja. Wäre dein Plädoyer sozusagen.
Ja. Und gleichzeitig für mich im Hinterkopf, ratter, ratter, natürlich weiß ich, dass mit genau dem Text halt gewaltvolle Beziehungen über Jahrhunderte, Jahrtausende zusammengezwercht wurden, die ich nicht an vielen Stellen irgendwie nicht der Schöpfung und Gottes Willen irgendwie dienlich waren, sondern in denen Gewalt ausgeübt wurde und in dem es vom moralischen Kontext her nicht möglich war, sich loszulösen, obwohl das besser gewesen wäre. Also und ich glaube, das ist weshalb ich den Text so sehr emotional am Ende des Tages eigentlich auch immer direkt höre, weil wir alle da drin Erfahrung irgendwie auch haben von was wir irgendwie selber wollten und konnten und nicht konnten und mal gut geklappt hat oder nicht gut geklappt hat oder so.
Ja, und ich würde auch sagen, die Wirkungsgeschichte ist für mich noch nicht abgeschlossen. Also in diesem druckaufbauenden, heteronormativen Duktus. Also ich war vor ein paar Jahren auch noch bei einer Trauung, zumindest an die ich mich sehr konkret erinnern kann, wo dieser Abschnitt, also der erste Abschnitt eben, wo es um die Scheidung ging, beziehungsweise dass eben ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen wird und an seiner Frau hängen wird, eben als Deutungswort für die Trauung gesprochen wurde und damit letztlich eben begründet wurde oder durch die Paarperson eingebettet wurde, dass natürlich Mann und Frau füreinander geschaffen sind, dass es nur ein erfülltes Leben sein kann, wenn man ein gegengeschlechtliches Gegenüber findet. Und genau, also damit eigentlich eine heteronormative Zweierbeziehung oder eine hetero-Zweierbeziehung als die einzig wahre Form der gelebten, ja, Ebenbildlichkeit irgendwie dargestellt wurde. Oder in der Ehe natürlich, nicht nur irgendeine Beziehung, sondern natürlich auch die Ehe. So. Und das hat mich schon ziemlich gefuchst, weil ich denke so, boah, Leute, da sitzen auch geschiedene Leute drin, da sitzen Menschen drin, die auch bewusst nicht in die Ehe gehen. Es gibt auch Menschen, die eben nicht nur zu zweit sind und sondern in polyamoren Beziehungen leben und die sind einfach hier einfach ausgeschlossen dann oder als nicht schöpfungsgemäß markiert und da würde ich widersprechen und deswegen finde ich das wirklich ein sehr wie du sagst emotionalen oder auch polarisierenden Text. Also weil es sehr einfach ist, sich einfach in dem einzureihen und zu sagen, ja guck, da steht's nochmal, Mann und Frau sind füreinander geschaffen und Jesus sagt das ja auch, obwohl der ja ehelos gelebt hat, also muss es ja richtig sein. So. Und du hast ja aber dafür plädiert, auch diesen Abschnitt 10 bis 12 zu lesen, der in Klammern steht, wo es ja so eine Reziprozität irgendwie gibt, also wo klar ist, wenn die Frau sich scheidet, ne, andersrum, wenn der Mann sich von seiner Frau scheidet, da bricht die Ehe und wenn die Frau sich von ihrem Mann bricht, dann scheidet, sorry, bricht er die Ehe.
Ja, das ist ja die Frage, wie patriarchal müssen wir den Text und den Kontext eigentlich lesen oder wie patriarchal sind dann auch die Wirkungsgeschichte gewesen oder so, weil das, was hier drin steht, ist ja jetzt für da, wo wir so wohnen, irgendwie für Jahrhunderte jetzt gar nicht so möglich gewesen, dass es jetzt von beiden Seiten irgendwie möglich gewesen wäre, irgendwie das anzustoßen. Und da ist die Forschung sich ja schon einig mittlerweile, dass es auch möglich war, von Frauen diesen klassischen Modus mit Scheidungsbrief damals anzustoßen. Und deshalb finde ich so ein bisschen, wenn man irgendwie da drin ist, würde ich das noch mit reinnehmen und da die erste Dimension der Egalität quasi nochmal reinbringen, wenn ich irgendwie von Mann und Frau irgendwie hier tatsächlich in der klassischen Übersetzung spreche, in der klassischen Luther-Übersetzung, dann, dass es bei dieser Gegenüberstellung eigentlich schon sehr gleichberechtigt gedacht ist. Und dann vielleicht zu dem, was du gerade noch gesagt hast, für den Leuten, die vielleicht da die argumentative Unsicherheit noch haben, mich überzeugt immer sehr. Also erstens steht da männlich und weiblich, aber darüber kann man sich dann streiten. Da stehen Adjektive in der Schöpfungsgeschichte. Und zum anderen reicht es sich ja ein in so eine binäre Schöpfungsgeschichte, in der ganz viele Gegenüberstellungen da sind. Der Tag und die Nacht. Und trotzdem leben wir ja auch gerne in der Dämmerung als Gottes Geschenk und mit Land und Wasser und den Amphibien. Das ist immer als quasi Grenzsetzung, kann man jetzt vielleicht sagen, aber als ein stilisiertes Gegenüber so da ist und gar nicht als eine normativ abschließende, es kann nur das oder das sein, Beschreibung. Ich fand diese, endlich mal eine Andacht zu erlebt, wo in so einer Photoshop PowerPoint und das so durchlief, so Bilder von diesen Gegenüberstellungen in der Schöpfungsgeschichten und den spannenden Dingen, die eigentlich in der Mitte passieren, der Morgendämmerung und so weiter.
Und die Pilze.
Genau. Ja. Und um die Autonomie der Frau quasi auch nochmal reinzubringen, einen entscheidenden feministischen Beitrag zu dieser Stelle hat ja Lucia Sutter-Rehmann geleistet. Ich konnte das jetzt auch nur in Auszügen, in Aufsätzen irgendwie ein bisschen reinlesen. Die hat, was ist sie, 2002, glaube ich, gewesen, ihre Promotion Konflikte zwischen ihm und ihr, Sozialgeschichte und exegetische Untersuchung der Nachfolgeproblematik von Ehepaaren. Und sie arbeitet halt nochmal raus, weswegen die Bibel in gerechter Sprache dann in Vers 2 zum Beispiel auch nicht übersetzt, ist es, einem Mann erlaubt, sich von seiner Frau scheiden zu lassen, sondern übersetzt ist es einem Mann erlaubt, seine Frau ziehen zu lassen. Weil sie sagt, dieser ganze Kontext von Markus 9,10 ist so die Scharnierstelle zum Aufbruch. Wie geht es jetzt mit dem Losgehen eigentlich? Und wie geht es konkret ihrer These danach, wenn Frauen dem Jesus nachfolgen wollten, aufbrechen wollten und die Männer lieber zu Hause am Herd oder in der Werkstatt irgendwie bleiben wollten und nicht irgendwie das Abenteuer eingehen wollen. Und wo dann steht es auch in der Bibel in gerechter Sprache, in der Fußnote quasi da drin, die Empfehlung von Jesus ist, na, dann bleibt erstmal zu Hause und klärt es irgendwie nochmal so miteinander, weil das ist ja sonst auch blöd irgendwie, wenn sie dann losgeht und er alleine zu Hause zurückbleiben muss. Und das macht natürlich einen ganz anderen Kontext auf, wenn ich sage, das geht jetzt allgemein um Ehen oder nicht Ehen oder so, sondern es geht auch darum, was heißt es, wenn man aufbrechen will. Und ich glaube, diese Bedürfnisse haben wir ja auch heutzutage immer wieder, dieses, wie geht das zusammenbleiben und sich Freiheit schenken und dem Gegenüber auch die Freiräume zu lassen, darüber zu reden, was es eigentlich an Freiräumen braucht, damit im besten Fall Einvernehmlichkeit und eine schöne Beziehung irgendwie da läuft, in der irgendwie Freiheit und Aufbruch passieren kann, in welcher Form auch immer. Und das wieder, vielleicht kommt da jetzt auch der Bogen, das nicht von den Extremen her, entweder bist du zusammen oder du bist du nicht zusammen oder so, sondern Beziehung ist ein total dynamisches Geflecht und ein Fleisch sein kann halt viel von dieser Freiheit, diesem Aufbruch und gleichzeitig dieses, aber wir bleiben zusammen, wir bleiben eins. Ich gehe vielleicht für ein Jahr in Ausland studieren oder was arbeiten oder jetzt ja meine Missionsreise machen, je nachdem, was jetzt eure persönlichen Hintergründe und Lebensfragen so sind. Aber wir bleiben zusammen, wir bleiben eins oder wir sagen, wir gehen gemeinsam irgendwie dahin. Und ich schlucke jetzt vielleicht irgendwie auch mal eine Pille in so einer Beziehung, sagt man das Bild so, und wir wissen das aber und reden darüber, weil wir uns und einander als Geschenk verstehen. Und gleichzeitig hat alles seine Grenzen. Und wenn Sachen toxisch werden, ist es nicht gut. Aber irgendwie so finde ich sehr viel Schönes da dran. Und vielleicht, um jetzt hier einen Bogen von dem Proprium und den Tag nochmal anzubahnen, ist es ja auch der Psalm, der in der vorgeschlagenen Auswahl, die nur im Ergänzungsband vom Gesangbuch drin ist, unter der 99, das ist der Vers 17, 18 vom Psalm 119, endet damit, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Das ist so, Gesetz ist nicht du musst oder so, sondern das Gesetz ist nur zu verstehen, vor dem Horizont des Schöpfungswunders als Geschenk. Und dazu schlägt das Perikopenbuch auch ganz toll so ein leicht zu übersehendes Lied vor, so ein kleiner Kanon, Nummer 176 im Gesangbuch, der eben gerade dem Spruch öffne meine Augen, dass sie sehen die Wunder an deinem Gesetz singt. Und dann in dem Kanon noch darüber, da drauf man arbeiten kann, die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben. Und das Perikopenbuch spielt quasi vor, dass man das quasi immer wieder als Rahmen in diesem Gottesdienst so einbauen könnte. Das fand ich ganz schön, um auch nochmal diese falsche Gegenüberstellung von mit bei Jesus sind wir alle frei und unter dem Gesetz sind wir alle eng, nochmal aufzubrechen oder damit zu spielen.
Bei uns in Württemberg im Gesangbuch findet ihr den Psalm tatsächlich abgedruckt unter der Nummer 748, aber da geht es sogar noch länger als öffnen mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Aber ich bin ganz bei dir, Timo, dass wir diesen wundervollen Torah-Psalm auch noch in Szene setzen in diesem Gottesdienst. Ich bin großer Fan von den Torah-Psalmen. So wie ich gelernt habe damals, als ich studiert habe, sind das ja 1, 19 und 119. Und eben der 119, da ist ja einfach der allerlängste, weil er zu jedem Buchstaben im hebräischen Alphabet eben mehrere Verse hat, die eben besingen, wie großartig die Tora ist, nämlich weil sie lebensdienlich ist, nicht weil sie als Gebot eben einlähmt, sondern im Gegenteil, weil Gott sozusagen in den Geboten festgesetzt hat, was die Grundlagen, mit denen wir gut leben können. Und das ist ja sozusagen das, worauf sich letztlich auch Jesus in unserem Predigttext irgendwie rückbezieht. Und das eines der Wochenlieder, was vorgeschlagen ist, ist ja auch wohl denen, die da wandeln, also 295 im Gesangbuch. Und dieses Lied bezieht sich ja auch auf Psalm 119 und ich finde, es ist natürlich ein sehr klassischer Choral. Ich mag es total gerne und finde wirklich auch, dass das so gut passt, natürlich zu dem Psalm und eben wirklich auch diese Ermutigung dabei hat, die du, Timo, letztlich auch mit dem vorgeschlagenen Refrain zu öffne meine Augen oder zu diesem Kanon eben genannt hast, eben genau, also wenn du mich leitest, treuer Gott, so kann ich richtig laufen, den Weg deiner Gebot. Also es geht natürlich auch hier wieder ums richtig Laufen, aber es ist so ein Grundvertrauen, der dann auch zum Guten führt. Also was ja letztlich der Wochenspruch aus dem Micha-Buch auch schon vorgibt sozusagen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und es ist eben hier auch bei Micha deutlich, dass es nicht darum geht, dass man das tun soll, weil man es halt tun soll, so weil Gott es halt gesagt hat, sondern es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Also das ist eben das, was lebensdienlich ist für uns, dass wir auch gut miteinander leben können. Also Gott sagt jetzt nicht, weil er irgendwie ein heteronormativer Fatalist ist, bleibt beieinander, sondern weil er sagt, oder sie, Gott ist, wir sind auf Beziehung angelegt, ihr untereinander und natürlich auch irgendwie Gott und Menschen dann, wenn man noch den großen Bogen spannen will und noch in die ersttestamentliche Lesung blicken will, wo es um Noah geht und so. Genau.
Also und den Bund und den Regenbogen.
Ja, ja, genau, genau. Also Beziehung. Also das wäre jetzt so, wie wir es so ein bisschen positiv aufgelöst hätten und ganz harmonisiert. Irgendwie. Es geht um Beziehung. Sex positiv, guckt einfach, was ihr braucht. Ich hake schon noch ein bisschen. Ich habe dir gerne gelauscht, auch in deinen Ausführungen zu dem, wie du aus dieser Ehe-Thematik rauskommst zu so einer offeneren Beziehungsdynamik. Ich hänge da trotzdem noch. Kannst du noch mal in Kürze sagen, wie du das, wie du von diesem doch auch harten Text irgendwie das schaffst, zu so einem befreienden Moment zu kommen?
Nichts leichter als das.
So in zwei Sätzen.
Also für mich ist wirklich mit Jesus die Wende zur Schöpfung hinzugucken. Und nicht von der Enge, sondern von der Weite dann irgendwie auszugehen. Und ja, vielleicht ist es auch der Unterschied zwischen Preußen und Schwaben. Ich erlebe viel, viel Freiheit unter der Frage von Ehe. Ich erlebe, glaube ich, schon auch immer wieder, aber viel weniger die Frage, dass das jetzt nur für Männer und Frauen miteinander irgendwie jetzt zum Beispiel irgendwie da wäre oder so, sondern welches großes Geschenk irgendwie eine gleichgeschlechtliche Trauung für Leute aus ist, die viel Verletzung ihr Leben lang erfahren haben. Und es ist jetzt auch nicht so, also in der Gemeinde, wo ich bin, haben wir jetzt auch die erste gleichgeschlechtliche Trauung für diese Stadt jemals durchgeführt. Und vielleicht ist es auch ein persönlicher Hintergrund irgendwie, dass das nochmal da drauf kommt, den Modus des Geschenks und des kindlichen Annehmenkönns irgendwie vor der Schönheit der Schöpfung oder so. Und ich finde, wenn diese Ermahnung auf die Schöpfung zu blicken, also Da kann ich gar nicht anders als dieses Ehrfurcht, Demut als irgendwie was mir leicht vom Herzen über die Lippen vom Herzen kommt irgendwie anzunehmen und irgendwie dieses mach dich mal locker. Es ist euch gesagt, was gut ist, und macht euch mal locker und macht es aber verantwortungsvoll. Da drin. Und ja, überleg gerade. Und man kann auch Menschen mitgeben, eben gerade genau dieses Aushandeln von Freiheit. Also und als Impuls ist es bei mir, bei uns im Kreis tatsächlich immer mal wieder Thema, die Frage, ob man eigentlich in seiner Beziehung ein Plenum führt. Ob man regelmäßig über seine Bedürfnisse und Wünsche nach Freiheit irgendwie spricht. Wenn man jetzt tatsächlich nochmal in die Sachfrage von, wie geht es irgendwie beieinander zu bleiben, irgendwie hier reingehen will. Und wie geht es da mit den sich selbst gegebenen Regeln und den vorgegebenen Regeln und der Freiheit und dem schöpfungsmäßigen Leben danach. Ich persönlich kann sehr dafür plädieren, einmal im Monat Beziehungsplenum miteinander zu halten.
Ich habe ja tatsächlich neulich auch mit einer lieben Kollegin überlegt, ob es nicht eigentlich auch cool wäre, wenn Kirche, also wenn Pfarrpersonen nicht nur Traugespräche machen würden und Hochzeiten, sondern auch anbieten würden, ey, lass einmal im Jahr oder vielleicht auch nur alle 3 Jahre oder so treffen und ich höre mir nochmal an, wie es euch geht und wenn ihr wollt, spreche ich im Kleinen nochmal einen Segen zu oder irgendwas. Ja. Also dass wir nicht nur sagen, ja, wir begleiten euch auf dieser Schwelle in ja, kurz nach einer bürgerlichen Eheschließung, sondern wir sagen, uns ist auch gelegen, dass ihr irgendwie auch weiter gut als Paar, als Liebesbeziehung irgendwie durchs Leben geht und wir unterstützen das, wo wir können. Ja. So. Also ja, das wären aber so, so pastoraltheologische Weiterüberlegungen. Heute geht es ja konkret um diesen 20. Sonntag nach Trinitatis im Jahr 2023. Wir hoffen, ihr habt ein paar Impulse mitgenommen. Ich fand es auf jeden Fall sehr gewinnbringend, mal wieder über diesen knackigen Text zu sprechen.
Und es waren gar nicht so wenige Impulse und ich würde direkt noch dem Impuls hinterherballern, A-Reduktion im Zweifelsfall. Ja. Das, genau. Wo wir jetzt schon wieder abgedriftet sind, kann eine richtig schön überfordernde Predigt sein und sich vielleicht auf eins dann zu beschränken, ist, glaube ich, auch ein hilfreicher Impuls. Weil gerade wenn die Unsicherheit mit den persönlichen Erfahrungen reinkommt, dann will man sich vielleicht auch in seinem Predigen absichern und überall nochmal festhalten und irgendwie gegen den potenziellen Angriff irgendwie abwehren oder so, sondern an einen Gedanken irgendwie diese Freiheit und das Geschenk auszuformulieren. Ja.
Ja. Viel Freude und Erfolg. Und danke, dass ihr uns bis hierher zugehört habt. Schaltet gerne wieder ein. Von uns gibt's jede Woche einen Podcast. Mindestens, wenn mehr Feiertage sind, auch mehr. Wenn ihr mal mitmachen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an redaktion@stückwerk-podcast.de oder auch sonst, wenn ihr Rückmeldung habt. Wir freuen uns sehr. Und ansonsten viel Freude am Lesen und Predigen von Bibeltexten und Hören von Podcasts. Bis demnächst.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.